Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, schön, Sie wieder bei unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick begrüßen zu dürfen. Wie bei unserer letzten Aufnahme bereits angekündigt, haben wir heute unseren Immobilienexperten Louis Obrowski eingeladen, um Ihnen neben den Kapitalmärkten auch einmal eine Einschätzung der österreichischen Immobilienbranche geben zu dürfen. Auch in diesen nach wie vor sehr turbulenten Zeiten, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also herzlich willkommen, lieber Louis, und natürlich ganz herzlich willkommen auch an dich, lieber Christian. Du wirst uns zuvor wieder einen Ein- und einen Ausblick auf die Börsen geben. Schön, dass ihr beide da seid. Dankeschön.
Ich freue mich.
Hallo. Ja, Christian, dann lass uns doch bitte gleich beginnen. Vorweg wieder eine der Fragen, die die Kunden momentan am aktuellsten beschäftigt. Wir erleben gerade All-Time-Highs auf einigen Aktienmärkten, nicht auf allen, aber doch auf einigen. Die Stimmung an den Märkten ist positiv. Gleichzeitig korrigieren aber auch die Anleihen, die Spekulation auf steigende Leitzinsen, vor allem in Europa, nehmen zu, und alle fragen sich nach wie vor, wie passt denn das alles zusammen?
Ja, das ist die Königsfrage, glaube ich. Ja. Nein, es passt schon zusammen, weil es natürlich schon unterschiedliche Faktoren gibt, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und ich möchte da mit dem Anleihenmarkt beginnen, weil der Anleihenmarkt natürlich schon mehr der purere Blick auf die Volkswirtschaft und vor allem auf das Inflationsgeschehen ist. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir immer noch einen nicht gelösten Iran-Konflikt. Ja. Ja. Und der treibt die Energiepreise nach oben. Man muss auch sagen, dass im Moment die Zinsmärkte, die Rentenmärkte, aber auch die Leitzinserwartungen ganz stark auch von der Ölpreisentwicklung abhängig sind. Also im Moment ist dieser exogene Faktor sehr dominant, sehr marktbestimmend. Und wenn man sich anschaut, wo ist im Moment das Inflationsumfeld? Wir haben die letzten Daten aus dem April gesehen, da waren wir in der Eurozone bei 3%. Ja, und bei den Amerikanern sind wir bei 3,8%. Also beides ist ein Stückchen über den Zielkorridor, so rund um die 2% entfernt. Und das ist klar, dass sich das natürlich niederschlägt auf die Erwartung, wo die Notenbanken hingehen. Wenn man so zurückblickt, wir waren ja vor dem Iran-Konflikt, so um den Jahreswechsel, eher optimistisch. Wir haben gesagt, der EZB wird nichts machen und die Amerikaner werden eher senken. Das ist alles einkassiert. Das ist jetzt aufgrund dieser geopolitischen Risiken vom Tisch. Das heißt also, im Moment ist die Erwartung, das ist auch unsere Einschätzung, dass die EZB 2 Zinsanhebungen im heurigen Jahr machen wird. Mhm. Wahrscheinlich die erste sogar schon jetzt im Juni. Mhm. Und auch die Amerikaner werden wenig Spielraum haben, hier am Zinsrad nach unten zu drehen. Und im Moment ist hier eher eingepreist, dass die Leitzinsen stabil sind, wenn nicht sogar auch hier die erste Zinsanhebung dann in der zweiten Jahreshälfte wartet. Das heißt, für den neuen Fed-Chef Kevin Warsh ist das keine leichte Angelegenheit. Mhm. Ja. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rentenmärkte. Ja, und das ist das, was du angesprochen hast, diese bisschen Divergenz auf der Aktienseite. Wir haben ja steigende Kurse mit neuen Höchstständen und gleichzeitig haben im Mai jetzt die Rentenmärkte ordentlich korrigiert. Man muss aber auch dazu sagen, das war vor allem um die Monatsmitte und in der zweiten Monatshälfte hat sich auch hier die Situation wieder etwas entspannt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich ein bisschen anschaut, wo sind die Renditen hingeklettert, und hier sollte man vor allem auf die wirklich sehr langen Laufzeiten blicken. Also teilweise referenzmäßig schaut man ja immer auf den 10-Jahres-Bereich, aber da lohnt es sich auch manchmal auf die 30-Jährigen zu schauen. Ja, also das sind ja wirklich dann, sagen wir mal, der größte Hebel auch auf den Inflationserwartungen. Und wenn man sich da anschaut, die 30-Jährigen Renditen in Amerika waren bis 5,2%. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr hoch. In Großbritannien waren wir in der Spitze rund um 5,80, 5,85. Also das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und wenn man das vergleicht, also jetzt in Großbritannien war das der höchste Wert seit 1998.
98.
Ja, da muss man wirklich weit zurückgehen. Aber es ist ein weltweites Phänomen. Es ist jetzt nicht nur, jetzt sagen wir mal, im anglosächsischen Raum. Wir haben in Japan Allzeithochstände bei den langlaufenden Renditen, auch die deutschen Bundesanleihen sind nach oben geklettert. Aber auch hier, und ich glaube, das muss man ein bisschen einbetten, es war so ein bisschen zum Monatsbeginn im Mai ja die Erwartung, und das ist ein bisschen so das Déjà-vu, wo wir uns jetzt befinden. Es gibt eine Einigung mit dem Iran, dann ist das geplatzt, ja, der Ölpreis ist wieder nach oben gegangen, die Renditen sind gestiegen, die Ängste, dass die Leitzinsen nach oben gehen, sind auch dadurch nach oben geklettert. Und in der zweiten Monatshälfte hat sich das wieder etwas beruhigt. Jetzt haben wir wieder diese Pattsituation. Ja, die Iraner sagen im Moment, na, wir sprechen nicht mit den Amerikanern. Der Präsident in Amerika, Donald Trump, gibt praktisch im Stundenrhythmus widersprechende Signale von sich. Einmal, ja, wir sind kurz davor, dann, na, wir machen auch nichts. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber wenn man sich jetzt wieder anschaut, und das ist eben der Grund, warum die Anleihen hier doch auch relativ viel Bewegung im Monat Mai gezeigt haben, ist, dass man natürlich hier immer davon ausgeht, dass die Inflation doch hartnäckig eher oben bleibt. Ja, und das können die Notenbanken dann über kurz oder lang nicht tolerieren. Wobei man auch sagen muss, wir sind in einer Situation, wo die Inflationsrisiken von der Angebotsseite herkommen. Also wir haben jetzt nirgends eine massive Nachfrageflut. Also die Wirtschaft brummt jetzt nirgends auf der Welt so. Und die Konsumenten schmeißen jetzt auch nicht das Geld beim Fenster raus. Also wir haben eher, was die Stimmung betrifft, jetzt eher verhaltenere Werte, was wir auch sehen an den ökonomischen Daten. Und gleichzeitig aber dadurch, dass wir halt Lieferkapazitätenprobleme haben, dass wir halt auch, was die gesamte Wertschöpfung betrifft, hier einen Angebotsschock haben, ist das natürlich problematisch. In der Regel, lehrbuchmäßig, müssten die Notenbanken eigentlich durchschauen. Ja. Jetzt haben wir aber vor erst wenigen Jahren einen ziemlichen Inflationsschub einmal gehabt. Ja. Das war für einige Neuland, vor allem für die jüngeren Generationen, die konnten mit Inflation den Begriff in der Realität noch gar nichts anfangen. Das haben die jetzt auch gelernt, dass Inflation jeden ärmer macht. Und deswegen sieht man auch in den langfristigen Inflationserwartungen, dass sich die Leute darauf einstellen, die Bevölkerung darauf einstellt, dass die Inflation nicht komplett verschwindet, sondern es durchaus Risiken gibt, dass sie nachhaltig über 2% bleibt. Und das ist natürlich etwas, da kann auch eine Notenbank nicht einfach so darüber hinweggehen. Und in diesem Dilemma stecken im Moment die Notenbanken weltweit, wenn man so will. Ja. Und deswegen ist die Situation auf der Anleihenseite doch ein bisschen angespannt. Mhm. Und auf der Aktienseite, und um das auch noch abzurunden, warum die Kurse gestiegen sind, die Unternehmensgewinne waren bombastisch, also das erste Quartal vor allem in Amerika, stark getrieben natürlich jetzt durch alles, was mit KI zu tun hat. Also hier sind die Gewinne noch einmal angestiegen, aber auch was jetzt Speicherchips etc. betrifft. Also das zieht im Moment den Markt. Und deswegen gibt es hier diese Divergenz, ja, dass die Anleihen hier, sagen wir mal, wirklich unverfälschteren Blick auf rein Inflationsdaten haben und die Aktienmärkte aber schon davon profitieren, dass wir hier mehr auch auf die Unternehmensgewinne blicken können. Und auf der Rentenseite darf man auch nicht vergessen, wir haben hohe Schuldenstände, die Defizite sind auch im laufenden Jahr nicht gering. Es gibt zusätzliche Ausgaben für Energiesubventionen, für Rüstung. Also alle diese Themen zusammen, sagen wir mal, wirken auf den Anleihenmarkt stärker durch und die Aktien profitieren sicherlich von der guten Entwicklung auf der Unternehmensseite.
Christian, dann lass uns doch vielleicht mal bei den Aktienmärkten kurz bleiben und auf diese Höchststände auch zurückkommen.
Ja.
Beispiel S&P 500. Mhm. Hintergrund, der ist jetzt in den vergangenen 2 Monaten um 17% gestiegen, was zu den 20 stärksten 2-Monats-Zuwächsen in den letzten 76 Jahren zählt. Also das letzte Mal hatten wir solch einen Anstieg.
Die Statistik aus.
Ja, ganz genau. Das letzte Mal. Da muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und auch erklärt auch so ein bisschen die Unsicherheit der Klienten. Weil das letzte Mal hatten wir solch einen Anstieg 1950. Ja. Siehst du das als Warnzeichen? Sollen Investoren nicht Gewinne mitnehmen, zumindest Teilverkäufe mitnehmen?
Nö.
Nö. Nö. Sag einfach nein.
Nein, weil ich sage, ich kaufe gern zu Höchstständen. Ja, okay. Also jetzt muss man, ich will nicht
aber du jetzt, musst jetzt mit der Statistik kontern.
Als Optimist und hier als euphorisch hier rüberkommen. Aber ich kaufe lieber zu Höchstständen als zu Nicht-Höchstständen. Ja? Und weil du diese Statistik angesprochen hast, man muss auch hier berücksichtigen, ja, wir haben einen sehr starken Run gehabt, ja, in den letzten 2 Monaten. Und diese Statistik, die du da bemühst, die profitiert natürlich davon, dass sehr häufig davor auch Korrekturen stattgefunden haben. Das haben wir auch im heurigen Jahr gesehen. Ja, der März war eher, wenn man so will, durchwachsen. Mau. Ja, also war eher mau. Ja. Und deswegen ist so ein Rebound auch sehr wahrscheinlich. Ja. Das Zweite ist, weil du immer diese Ängste ansprichst, naja, jetzt ist gestiegen, wie soll es noch weitergehen? Ja. Da, glaube ich, muss man wieder auf die Fundamentaldaten blicken. Ja. Und solange das Szenario mit den steigenden Unternehmensgewinnen hier wirklich unterstützt, mache ich mir wenig Sorgen, dass das der letzte Höchststand gewesen ist. Ja. Und ich glaube, viele Anleger unterschätzen auch das starke Momentum, das da mitspielt. Das heißt, also wenn man dann von diesen 8 Wochen, von diesen jetzt sehr guten 2 Monaten in der Statistik weiter nach vorne blickt, dann ist in der Regel so, dass dann auch in den darauffolgenden 12 Monaten ein eher überdurchschnittliches Kursgewinn, ein überdurchschnittlicher Kursgewinn zu beobachten war. Und das, glaube ich, das muss man hier auch mit berücksichtigen. Das heißt, nur weil es gestiegen ist, heißt es nicht, dass es nicht noch weiter steigt. Und im Endeffekt muss man sagen, die Psychologie spielt bei den Investoren hier immer einen Streich. Also wir haben auch niemanden gesehen, der im März jetzt gesagt hat, hurra, jetzt ist günstig, jetzt kaufen wir. Ja, jetzt fürchten wir uns, dass es gestiegen ist. Ich verstehe diese Ängste und sie sind bis zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt. Wir haben geopolitische Risiken, wir haben Unsicherheiten, wir haben über Inflation gesprochen. Und gleichzeitig möchte ich das schon noch wieder in den Kontext rücken. Ja, wir haben aber auch steigende Unternehmensgewinne. Es ist nicht so, dass das weltweite BIP jetzt den Bach runtergeht. Ja, und auch möchte ich, weil du mit einer Statistik begonnen hast, möchte ich auch mit einer meinen Teil zumindest schließen, aha, bevor wir dann zum Immobilienteil rübergehen. Ja, wir haben im heurigen Jahr, wenn wir jetzt den S&P hernehmen, weil da haben wir wirklich eine sehr, sehr lange Datenreihe für Amerika. Wir haben im heurigen Jahr bereits mehr als 20 neue Höchststände gesehen. Ja, aber wir haben das auch letztes Jahr gesehen. Wir haben das 2024 gesehen. Und wir haben in dieser 10-Jahres-Periode von 2013 bis 2022 in jedem der Jahre neue Rekordstände im S&P gesehen. Und wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, ja, dann hätte ich sehr, sehr viel an Kursgewinnen liegen lassen. Wo haben wir längere Perioden gehabt, wo das nicht so war? Das war nach dem Platzen der Technologieblase 2001 bis 2006. Da mussten wir erst wieder aus dem Tal der Tränen raus. Gut, ja, auch da sind die Märkte nach oben gegangen, aber trotzdem, ja. Es gibt wesentlich mehr Perioden, als man glaubt, wo die Rekordstände erzielt werden. Und wenn man sich das anschaut, 2024 hatten wir 57 neue Rekordstände im S&P. Wir hatten 2017 62, wir hatten 2021 70. Also du kannst beliebig in den Zahlen hier herumgehen. Deswegen, also noch einmal, es ist kein Argument. Für mich ist wesentlich wichtiger, was passiert auf den Rentenmärkten. Mich hat es mehr beunruhigt, dass die Renditen so stark nach oben gegangen sind. Und ich sage einmal, ich bin jetzt wieder optimistischer, auch was Aktien betrifft, ist, weil die Renditen wieder etwas zurückgegangen sind, weil der Ölpreis sich jetzt auch wieder unter 100 eingependelt hat, ja, auch wenn wir noch keine Lösung haben. Und vor allem, weil die Unternehmensgewinne so stark sind und auch in den nächsten Quartalen die Unternehmensaussichten jetzt auch von den Firmenlenkern nicht schlecht beschrieben waren. Und wenn da nicht alle komplett falsch liegen, ist das, glaube ich, ein guter Nährboden, dass man hier auch entsprechend auch am Aktienmarkt investiert sein sollte. Gaspedal voll durchdrücken? Nein. Aber auf die Bremse springen, das wäre, glaube ich, hier auch nicht eine gute Idee.
Das sind wunderbare Schlussworte zu 2 Statistiken. Ich danke dir vielmals. Ja.
Sehr gerne.
Und ich glaube, wir werden nicht müde, immer wieder zu betonen, gerade wenn die Psychologie manchmal in Richtung Sorgen und so weiter geht, investiert bleiben. Ja. Und ich denke, das Beispiel mit dem Auto, das du gerade gebracht hast, finde ich sehr schön passend. Ja, danke für deine Einschätzungen, lieber Louis. Ich darf mich jetzt an dich wenden. Vielleicht darf ich dich vorab ganz kurz vorstellen. Du bist Geschäftsleiter von mehreren Immobilien-Tochtergesellschaften der LLB, verfügst über eine langjährige Wertpapierexpertise, aber vor allem in den letzten 15 Jahren hast du dich besonders auf die Immobilien fokussiert. Louis, wie wirkt sich dieses gesamtwirtschaftliche Umfeld, das uns der Christian soeben beschrieben hat, auf die Immobilien in Österreich aus? Wie sieht die aktuelle Marktlage aus?
Ja, wie so oft gibt es kein Weiß und kein Schwarz, sondern viele Schattierungen. Und manche dieser wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen wirken divergent auf die Immobilienmärkte. Wir haben soeben gehört, dass die Zinsen im Mai zumindest phasenweise sehr, sehr stark angestiegen sind. Nun ist prinzipiell ein nachhaltiger Zinsanstieg für Immobilienteilmärkte kein besonders gutes Zeichen. Warum? Zum Ersten, bei der Bewertung von Immobilien finden sich diese erhöhten Zinsen auch wieder in erhöhten Kapitalisierungszinssätzen, was im Regelfall tiefere Werte, zumindest für Bestandshalter, bedeutet. Zum Zweiten bedeuten gestiegene Zinsen auch eine erschwerte Situation bei der Fremdkapitalaufbringung beim Erwerb von Immobilien. Und zum Dritten ist es etwas Psychologisches. Eine Immobilienrendite muss immer über einer vergleichbaren Anleihenrendite liegen. Mhm. Und wenn die Anleihenrendite höher ist oder höher zu liegen kommt, gibt es eine gewisse Anzahl von Anlegern, die sagen, ich werde mich mit anderen Risiken gar nicht auseinandersetzen, ich bleibe im Fixed-Income-Bereich und wende mich der Immobilie erst wieder zu, wenn andere Anleihekategorien risikoärmer erscheinen. Aber wie ich gesagt habe, es gibt auch divergierende Entwicklungen. Und das ist das geopolitische Umfeld. Wir leben in einer Zeit, wo die Unsicherheiten, wo kriegerische Auseinandersetzungen zum Teil sehr, sehr nahe an uns herangekommen sind. Und da, in solchen Situationen, gewinnen natürlich auch wieder Veranlagungsformen im Herz von Europa, wo man doch hofft, dass friedensstiftende Maßnahmen so weit gehen, dass es eben nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung direkt in unserer Heimat gibt. Und da gewinnen Investments in dieser Region, vor allem Immobilieninvestments, wieder zunehmend an Bedeutung. Mhm. Und etwas dürfen wir nicht vergessen. Wir haben gerade von Inflation gehört, von Inflationsängsten auch in der Bevölkerung. Die Immobilie ist per se eine der ganz wenigen Anlageformen, die einen Inflationsschutz oder einen Inflationshedge per se in sich birgt.
Das heißt, ein Teil meines Portfolios, auf das wir dann später vielleicht noch ein bisschen kommen, habe ich sozusagen inflationsgeschützt veranlagt, wenn ich eine gewisse Beimischung habe.
Okay. Korrekt. Das heißt, in einer prinzipiellen freien Marktwirtschaft, wo Immobilien eben entsprechend nach Angebot und Nachfrage sich entwickeln, habe ich diesen Inflationsschutz und es macht durchaus Sinn, einen Teil des Portfolios in Immobilien, am besten in Real Assets, also in direkte Immobilien, zu investieren.
Genau, auf das kommen wir dann später noch zu sprechen, weil das ist eine ganz wichtige Frage. Vielleicht vorab noch ein Thema. Ich glaube, wer sich momentan mit Immobilien beschäftigt, der kommt an diesen Mietzinsbeschränkungen nicht ganz vorbei. Welche Auswirkungen haben die gehabt oder was steht uns da aktuell momentan noch bevor, Louis?
Ja. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt, der wieder entgegen der prinzipiellen Inflationsabsicherung wirkt. Wir haben, das gilt allerdings nur für den Wohnbereich, bestimmte Beschränkungen bezüglich der Höhe oder der Anpassung von Mieten. Wir haben traditionell in Österreich einen großen Bereich von mietgeregelten Wohnungen. Das sind Gemeindewohnungen, Wohnungen, die dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes oder dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegen. Dort habe ich gewisse Höchstgrenzen. Das ist das eine. Das zweite, was jetzt kürzlich verabschiedet wurde, ist die laufende Anpassung von Mieten an die Inflation. Hier gibt es in Österreich seit vergangenem Jahr eine gesetzliche Regelung, dass diese Inflationsanpassung nur in einer gewissen Höhe erfolgen darf, nämlich maximal bis zu 3%, ein darübergehender Anteil der Inflation darf höchstens zur Hälfte an die Mieter weitergegeben werden. Ganz klar, das trifft nur Konsumenten. Mhm. Und man muss auch sagen, dass es wirtschaftlich ein relativ geringer Eingriff ist. Es gibt statistisch gesehen nicht gar so viele Jahre, wo wir deutlich über 3% Inflation haben. Es ist mehr was Psychologisches, dass auch in freie Mieten erstmals in Österreich eingegriffen wird.
Mhm. Danke für den Beisatz. Das, glaube ich, war sehr wichtig. Generell noch eine Frage zur Finanzierung. Ja? Ein Kunde kommt auf dich zu und überlegt, eine Immobilie zu erwerben in der aktuellen Situation. Empfiehlst du momentan eher eine Fremd- oder eine Eigenkapitalfinanzierung? Du lächelst.
Ja, ich lächle. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, auf den Immobilienteilmarkt, auf die Immobilien-Asset-Klasse, mit der man sich beschäftigen möchte. Mhm. Wenn man im Gewerbeimmobilienmarkt mit tendenziell höheren Renditen unterwegs ist, dann macht eine Fremdkapitalaufnahme durchaus Sinn, auch beim jetzigen Zinsniveau. Habe ich eine Gewerbeimmobilie mit einem laufenden Ertrag von 6,5-7 oder mehr Prozent, dann ist auch eine Finanzierung gut darstellbar, sofern das finanzierende Kreditinstitut mitspielt. Besonders interessant ist aber im Moment geopolitische Risiken und Veranlagung in Immobilien im Heimatmarkt, der Wohnimmobilienmarkt. Mhm. Hier kommt noch dazu, dass wir in den letzten Jahren kaum Neuentwicklungen gesehen haben, bestimmte Ballungsräume aber ein beträchtliches Bevölkerungswachstum aufweisen. Wir haben also hier eine deutlich größere Nachfrage, steht einem geringer werdenden Angebot gegenüber. Die Mieten steigen in diesen Bereichen forciert. Wohnimmobilien haben aber traditionell geringere Renditen als Gewerbeimmobilien und derzeit sind Fremdkapitalzinsen häufig auf einem Niveau, wo die Wohnimmobilienrendite liegen. Gerade in diesem Bereich macht es sehr viel Sinn, dass hier mit Eigenkapital hantiert wird. Und wir sehen das auch im Markt, dass Wohnimmobilien derzeit, gerade in Ballungsräumen im Osten Österreichs, gerne gekauft werden, besonders von eigenkapitalstarken Investoren. Mhm. Denn die haben zwei Vorteile. Erstens, sie veranlagen ihr Eigenkapital relativ sicher, annähernd inflationsgeschützt. Mhm. Und zum Zweiten, sie sind in der Lage, auf gute Angebote sehr, sehr rasch reagieren zu können. Mhm.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, so ein bisschen noch zum Thema Asset Allocation, ja, eines strukturierten Portfolios. Da würde mich auch deine Einstellung noch interessieren. Diese strukturierten Portfolios, die legen wir unseren Kunden ja auch immer sehr, sehr gerne auch ans Herz. Sollen Direktinvestitionen in Immobilien aufgenommen werden? Und wenn ja, ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, Louis?
Ich glaube, eine direkte Immobilieninvestition ist ein unverzichtbarer Portfoliobestandteil in einem größeren, strukturierten Portfolio, das auch auf Langfristigkeit und auf sichere Erträge ausgerichtet
ist. Also Aktien, Anleihen, Alternative Investments, Cash.
Neben und dann Cash, nehmen wir alles okay. Gehört auch ja. Die Immobilie gut. Dazu. In einem gewissen Ausmaß, darf nicht dominierend sein, aber als Beimischung sehr, sehr interessant. Und wenn man sich die realpolitischen Faktoren anschaut, dann ist ein Einstieg jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn man langfristig halten möchte. Die Preise sind gegenüber den Niveaus von 2022, 2023 deutlich zurückgekommen, ja. Liegen nun wieder auf einem vernünftigen Niveau. Mhm. Das Angebot ist gering, die Nachfrage aber ebenso gering, das Transaktionsvolumen deutlich zurückgegangen und man findet gute Angebote, um hier langfristig zu vernünftigen Preisen einzusteigen. Und wieder der Schwenk auf den Wohnimmobilienmarkt. Wenn man eine gute Wohnimmobilie findet, aufgrund des geringen Angebotes, dann kann man hier relativ unbedenklich zugreifen, da aufgrund der demografischen Entwicklung Wien weiterhin beispielsweise ein Mietermarkt bleibt, die Nachfrage hoch bleibt und weiter steigt und hier steigende Mietniveaus und damit steigende laufende Renditen im Wohnimmobilienmarkt zu prognostizieren sind.
Okay, wunderbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank einmal für den Einblick. Ich denke auch gerade, was das strukturierte, die Thematik sozusagen der Asset Allocation bei Privatkunden ist immer wieder ein Thema. Wie viel Immobilien sollen denn sozusagen dabei sein? Soll ich sie fremdfinanzieren, Eigenkapital etc.? Also vielen Dank, dass du auf diese Fragen mal eingegangen bist. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zum Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für die sehr interessanten Ausführungen bedanken und freue mich, dass wir dem wichtigen Thema der Immobilien dann doch so einen großen Stellenwert heute haben können, geben können. Nächsten Podcast, den werden wir dann wieder zur Gänze den Kapitalmärkten widmen, meine Damen und Herren, den dürfen Sie bereits Anfang Juli erwarten, das heißt in einem Monat. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche Ihnen bis dahin schöne, gesunde und glückliche Tage. Danke für Ihr Vertrauen, vor allem für Ihr Interesse auch, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.